Dann, genau, ich lese es ja eh vor und normalerweise machen wir das ja auch immer, dass wir so ein bisschen abwechselnd lesen. Davon würde ich jetzt heute mal absehen. Diesmal müsst ihr halt nur meine Stimme ertragen. Aber für die, die mich sehen und auch die, die mich nur hören, erstmal schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr euch alle Zeit genommen habt, dass wir heute zusammen ein bisschen da mal besprechen können. Das letzte Mal war ja unser Thema so schön, um wahr zu sein. Heute haben wir das Ganze rumgedreht oder habe ich das Ganze rumgedreht zu wahr, um schön zu sein. Da sieht man eigentlich auch schon wieder ganz deutlich, dass sich die Sprache zu allem hinbiegen lässt, wie man es gerade möchte, und dass im Bereich der Worte es auch sehr schwierig wird, die Wahrheit zu finden. Also geht es mal wieder ums Erleben, also was kann ich wirklich erleben und worauf kann ich mich verlassen. Und unser Thema, zu wahr und schön zu sein, ernüchtert und leidenschaftslos durch wirklichkeitsgemäßes Erkennen. Ja, was ich heute mit euch vorhabe, nicht euch die Schönheit der Mutterlehre madig zu machen oder euch zu ernüchterten Menschen ohne Herzenswärme zu erziehen. Eigentlich im Gegenteil. Ich möchte euch zeigen, wie viel schöner und leichter das Leben sein kann, wenn man sich eben nicht so sehr von der Schönheit der Welt blenden lässt und wenn man eben nicht den Anspruch hat, dass alles immer positiv, harmonisch oder perfekt sein muss. Weil das kann ja eigentlich auch gerade in so einer Krisensituation wie jetzt auch sehr hilfreich sein, wenn ich keine Erwartungen an das Leben habe oder an meinen Körper habe oder an meine Wahrnehmung habe. Dann geht eigentlich alles auch viel leichter. Der Körper muss nicht immer gesund sein. Es ist ganz natürlich und ganz normal, dass er altert, krank wird und auch stirbt. Oder auch meine Wahrnehmungen, die müssen sich nicht ständig ändern. Das kann man zum Beispiel gerade sehen, so in dieser Zeit der Ausgangsbeschränkungen, wenn es einem da sehr schwer gefallen ist, das auch einfach mal einzuhalten oder die Zeit in den Wänden, eigenen vier Wänden zu nutzen. Und wie schwer das teilweise fällt, auf diese ständige Abwechslung, ständig neue Leute und so weiter, dass da ständig neuer Input kommt. Weil wir haben ja immer diesen Anspruch, okay, meine Wahrnehmungen, die sollen möglichst vielfältig sein, die sollen sich möglichst abwechseln. Und wie schwierig das sein kann, wenn man nur mit sich beschäftigt ist. Oder zumindest nur auf einem kleinen Rahmen beschäftigt ist. Genau. Und wichtig bei dieser ja etwas ernüchternden Sichtweise ist aber natürlich davor erstmal das, ich nenne es mal das Herz zu stärken. Und da sind wir dann auch bei der ersten Suttenpassage, die ich ausgesucht habe. Ich glaube, ich habe sie auch in einem vorherigen Vortrag schon mal vorgelesen. Da geht es so ein bisschen um diese Entwicklung, wie das alles aufeinander aufbaut und wie die einzelnen Schritte sind. Aus der Chaitanya Sutta im Anguttara Nikaya 11.2. Da heißt es ist ganz natürlich, dass in einem tugendhaften Menschen beim vollen Ende der Tugend Reuelosigkeit eintreten wird. Es ist ganz natürlich, dass in einem von Reue befreiten Menschen Freude entstehen wird. Dass in einem von Freude erfüllten Menschen Verzückungen entstehen wird. Dass sich der Körper eines von Verzückungen erfüllten Menschen beruhigt. Dass sich in einem Menschen mit beruhigtem Körper ein Glücksgefühl einstellen wird. Dass sich der Geist eines von Glücksgefühl erfüllten Menschen sammelt, dass ein Mensch mit gesammeltem Geist die Dinge sieht, wie sie wirklich sind, dass ein Mensch, der die Dinge sieht, wie sie wirklich sind, sich von den Dingen ernüchtert abwendet, dass ein ernüchterter Mensch leidenschaftslos wird, dass ein leidenschaftsloser Mensch die Erkenntnis und Einsicht der Befreiung verwirklichen wird. Also da sieht man eigentlich ganz deutlich, es geht über die Tugend, über die Sammlung, darüber, über Verzückung, Glücksgefühl. Und erst dann hat der Geist überhaupt die nötige Kraft, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, und sich dann ernüchtert abzuwenden. Das ist ja auch, das war für mich immer eigentlich ganz interessant zu sehen, weil ich hatte immer früher, oder wenn man auch mit anderen Buddhisten spricht, hat man immer so, ja, dieses, die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, das muss was ganz Besonderes, das Beglückendes sein. Und dann hatte ich mich erst immer so ein bisschen daran gestoßen, ja, was heißt das denn eigentlich? Und wieso ist man dann danach ernüchtert und wendet sich ab, wenn man die Dinge sieht, wie sie wirklich sind? Also ich kann das ja nicht irgendwie so ein, was total positives, was man dort sieht. Und dem wollen wir uns jetzt heute auch ein bisschen zuwenden, was das denn bedeutet. Und das ist eigentlich, finde ich, auch immer ganz interessant. Es gibt ja viele Lehrreden, wo der Buddha, der eine sagt irgendwie seine Wahrheit und der andere sagt irgendwie eine andere Wahrheit. Und dann gehen sie zum Buddha und fragen irgendwie, wer recht hat. Und hatten wir auch im letzten Vortrag eine Lehrrede davon, wo der eine das gesagt hat, der andere das. Und sie haben ihn dann gefragt, irgendwie, was denn jetzt wahr ist. Und der Buddha geht da eigentlich immer ganz anders vor. Wenn er dann was dazu sagt, geht er eigentlich immer dann zu dem, was gerade direkt erlebbar ist. Meistens fängt er dann mit einer Körperbetrachtung an und sagt, na, was erlebst du denn gerade? Wie ist dieser Körper? Was fällt dir dabei auf? Und so gehen wir dann auch gleich weiter zur zweiten Sutta. Das kann man dann natürlich, die ganzen anderen kann das auch durchmachen, aber wir fangen jetzt mal mit dem Körper an. Satipatthana Sutta, die Körperbetrachtung, also die Nichtschönheit, die Körperteile. Da heißt es, wiederum ihr Bhikkhus, reflektiert ein Bhikkhu systematisch über diesen seinen Körper. Von den Fußsohlen aufwärts und von den Haarspitzen abwärts. Wie er von Haut umhüllt, von vielfältigen, unreinen Dingen angefüllt ist. In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Mageninhalt, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, Gelenkschmiere und Urin. So als ob es einen Sack gäbe mit Öffnungen an beiden Seiten, gefüllt mit vielfältigen Körnern wie zum Beispiel Bergreis, rotem Reis, Bohnen, Erbsen, Hirse und weißem Reis. Und ein Mann mit guten Augen würde ihn öffnen und so systematisch darüber reflektieren. Dies ist Bergreis, dies ist roter Reis, dies sind Bohnen, dies sind Erbsen, dies ist Hirse, dies ist weißer Reis. Genauso reflektiert ein Bhikkhu systematisch über diesen seinen Körper, wie er von vielfältigen, unreinen Dingen angefüllt ist. In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Mageninhalt, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, Gelenkschmiere und Urin. Auf diese Weise verweilt er, indem er den Körper innerlich als seinen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er den Körper äußerlich als seinen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als seinen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er die Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und er verweilt unabhängig, haftet in nichts in der Welt an. Auch auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Ja, das ist eigentlich, finde ich, hier schon ganz bildlich geschildert. Und ich glaube, das hat auch seinen Grund einfach, dass man da mal genau hinschaut, was habe ich eigentlich für ein Bild von meinem Körper. Und wenn man das mal so ein bisschen genauer analysiert, auch wenn das jetzt keine Analyse ist, die heutigen medizinischen Standards, die würden da wahrscheinlich noch viel mehr finden. Aber es ist das, was einfach vorhanden ist. Und wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man ganz schnell, naja, das kann ja gar nicht immer irgendwie funktionieren. Und das Ziel ist ja auch gar nicht, uns diesen Körper madig zu machen, sondern eigentlich das, was dann kommt. Also wenn man das mal realistisch betrachtet hat, dann passiert ja eigentlich was Positives. Man kann sich davon lösen. Und wie es dann im letzten Satz auch heißt, und er verweilt unabhängig, haftet dann nichts in der Welt an. Man hat eben diesen Anspruch, das muss funktionieren. Es muss nicht perfekt sein. Man hat dadurch eigentlich viel mehr Ruhe und kann sich wieder an viel mehr Glücksgefühle dabei hochkommen. Und wenn man das einfach mal ein bisschen realistisch macht. Und dann gehen wir auch weiter. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Betrachtung, wenn auch drastische Betrachtung natürlich, sich mal mit dem Tod auseinanderzusetzen. Was passiert denn eigentlich mit dem Körper? Und da haben wir dann die neuen Leichenfeldbetrachtungen. Geht das auch alles, ich habe das extra nicht gekürzt, weil das natürlich auch gerade auch so von den Worten ein bisschen wirkt oder so ein bisschen zur Kontemplation beitragen soll. Wiederum, ihr Bhikkhus, vergleicht ein Bhikkhu, als ob er eine Leiche sähe, die auf ein Leichenfeld geworfen wurde, schon einen, zwei oder drei Tage lang tot, aufgedunsen, blau angelaufen, aus der Flüssigkeit heraussickern. So vergleicht er diesen seinen Körper damit. Dieser, mein Körper, ist von derselben Natur. So wird er sein, er kann diesem Schicksal nicht entgehen. Auf diese Weise verweilt er, indem er den Körper innerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er den Körper äußerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er die Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm vorhanden, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und er verweilt unabhängig, haftet an nichts in der Welt an. Auch auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Wiederum, ihr Bhikkhus, vergleicht ein Bhikkhu, als ob er eine Leiche sähe, die auf ein Leichenfeld geworfen wurde, von Krähen angefressen, von Habichten, Geiern, Hunden, Schakalen oder verschiedenen Arten von Würmern angefressen. So vergleicht er diesen seinen Körper damit. Dieser, mein Körper, ist von derselben Natur. So wird er sein. Er kann diesem Schicksal nicht entgehen. Wiederum, ihr Bhikkhus, vergleicht ein Bhikkhu, als ob er eine Leiche sähe, und auf ein Leichenfeld geworfen wurde. Ein Skelett, an dem noch Fleisch und Blut kleben, von Sehnen zusammengehalten. So vergleicht er diesen seinen Körper damit. Dieser, mein Körper, ist von derselben Natur. So wird er sein. Er kann diesem Schicksal nicht entgehen. Wiederum, ihr Bhikkhus, vergleicht ein Bhikkhu, als ob er eine Leiche sähe, die auf ein Leichenfeld geworfen wurde. Ein fleischloses Skelett, blutverschmiert, von Sehnen zusammengehalten. So vergleicht er diesen seinen Körper damit. Dieser mein Körper ist von derselben Natur. So wird er sein, er kann diesem Schicksal nicht entgehen. Wiederum, ihr Bhikkhus, vergleicht ein Bhikkhu, als ob er eine Leiche sähe, die auf ein Leichenfeld geworfen wurde. Ein Skelett ohne Fleisch und Blut, von Sehnen zusammengehalten. So vergleicht er diesen seinen Körper damit. Dieser mein Körper ist von derselben Natur, so wird er sein. Er kann diesem Schicksal nicht entgehen. Wiederum, ihr Bhikkhus, vergleicht ein Bhikkhu, als ob er eine Leiche sähe, die auf ein Leichenfeld geworfen wurde. Knochen ohne Verbindung, in allen Richtungen verstreut. Hier ein Handknochen, da ein Fußknochen, da ein Schienbein, da ein Oberschenkelknochen, da ein Hüftknochen, da ein Rückenwirbel, da eine Rippe, da ein Brustbein, da ein Armknochen, da ein Schulterknochen, da ein Halswirbel, da ein Kiefer, da ein Zahn, da ein Schädel. So vergleicht ein Bhikkhu diesen seinen Körper damit. Dieser mein Körper ist von derselben Natur, so wird er sein. Er kann diesem Schicksal nicht entgehen. Wiederum, als ob er eine Leiche sähe, die auf ein Leichenfeld geworfen wurde. Weiß gebleichte Knochen, Muschelfarben. So vergleicht ein Bhikkhu diesen seinen Körper damit. Dieser, mein Körper, ist von derselben Natur. So wird er sein. Er kann diesem Schicksal nicht entgehen. Wiederum, als ob er eine Leiche sähe, die auf ein Leichenfeld geworfen wurde. Aufgehäufte Knochen, mehr als ein Jahr alt. So vergleicht ein Bhikkhu diesen seinen Körper damit. Dieser mein Körper ist von derselben Natur. So wird er sein. Er kann diesem Schicksal nicht entgehen. Wiederum, als ob er eine Leiche sähe, die auf ein Leichenfeld geworfen wurde. Verrottete Knochen, zu Staub zerkrümelt. So vergleicht ein Bhikkhu diesen seinen Körper damit. Dieser mein Körper ist von derselben Natur. So wird er sein. Er kann seinem Schicksal nicht entgehen. Ja, so schaut es um den Körper aus. Dann kann man so ein bisschen schauen, was habe ich für ein Körperbild von mir? Wie beständig soll der sein? Und wenn ich mich damit identifiziere mit dem Körper, ja, wie ist es denn dann? Wie schaut es denn, also bin ich mir bewusst, dass der auch mal unter der Erde liegen wird, dass der verrotten wird, dass der von Würmern zerfressen wird? Und kann ich dann dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr davon loslassen und habe dadurch auch ein bisschen weniger Angst? Naja, gut, nach der Körperbetrachtung kann man natürlich denken, naja, klar, ist mir klar, der Körper bin ich nicht. Das habe ich verstanden, aber es gibt ja viele, in vielen Religionen die sogenannte Seele, aber die Seele, die überdauert ja alles. Wenn wir uns im Buddhismus dann die anderen Wahrnehmungen anschauen, Gefühl, geistige Formkräfte, Wahrnehmung, Bewusstsein, werden wir aber auch da feststellen, dass es um die auch nicht so arg viel besser bestellt ist. Alles löst sich ständig auf. Die Khandas werden wir heute jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Das hat ja der Bernd schon so schön gemacht. Wer das möchte, dem kann ich nur wieder das Heft Wie kann das sein empfehlen. Finde ich persönlich sehr gut und treffend beschrieben. Und diese Identifikation mit den Khandas, also nochmal, um darauf einzugehen, auch das Gefühl, das ändert sich ja eigentlich noch viel schneller als der Körper. Auch unsere Wahrnehmungen, die ändern sich ja noch viel schneller als der Körper. Die sind ja noch viel vergänglicher. Also ist da natürlich auch kein Halt zu finden. Und genau diese Identifikation mit den Khandas, die schafft ja dann dieses Ich bin, was wir Ich bin da nennen. Und damit entsteht eigentlich aller Kummer und alle Sorgen. Und dabei ist es ja aber eigentlich nur, ja, wie soll man es sagen, eine Täuschung, eine sehr hartnäckige Täuschung. Wir schauen einfach nicht genau hin. Wir nehmen das für wahr, ohne es genau analysiert zu haben. Und einer, der das ein bisschen genauer analysiert hat, oder der das geschaut hat, war natürlich der Buddha. Und einer, der sich damit auseinandergesetzt hatte, auch wie wir, war der Paul Dahlke, von dem ich jetzt als nächstes einen Text vorlesen möchte, wo es darum geht, um dieses wirklichkeitsgemäße Erkennen des Ich-Gebildes. Das ist aus dem Buch Welt und Ich aus buddhistischer Sicht. Hatte ich ja schon mal einen Auszug vorgelesen und jetzt ein anderer Auszug. Also, das unmittelbar Gegebene ist der Ich-Begriff durchaus nicht, sondern wie die Tatsachen der Physiologie uns lehren, ist er ein Begriff, der bei jedem Einzelnen durch eine lange Reihe von Berührungen mit der Außenwelt, mit dem Nicht-Ich, mit dem Du, sich allmählich entwickelt. Aber mit jenem Vorbehalt, den wir oben bei jeder der drei Arten von Begriffen gemacht haben, dass nämlich die allmähliche Entwicklung nicht den Begriff selber betrifft, sondern seine physiologischen Vorbedingungen. Es geht hier wie bei jedem anderen Begriff. Sind die Vorbedingungen erfüllt, so steht der Begriff als ein zeitlos Gegebenes mit ihnen da. Doch kann es sich hier weder um ein gedankliches Spiegelbild, noch um einen gedanklichen Schatten, noch um eine gedankliche Täuschung, das heißt einen Irrtum, handeln. Ein Spiegelbild ist deswegen ausgeschlossen, weil der Spiegel nicht an sich selber ein Spiegelbild werfen kann. Ein Gedankenschatten ist deswegen ausgeschlossen, weil dieser Ergänzungsvorgang beim Ding als Erscheinung ein Ergebnis der Schlussfolgerung ist, was der Ich-Begriff erfahrungsgemäß nicht ist. Das Ding an sich entsteht aus dem Ding als Erscheinung, als eine zwar irrige, aber deswegen doch notwendige Schlussfolgerung. Daher entsteht das Selbstbewusstsein, der Ich-Begriff, nie als notwendige Schlussfolgerung aus dem Du. Weil ein Du da ist, deswegen muss es ein Ich sein. Eine solche Schlussfolgerung gibt es nicht, ausgenommen im philosophischen abstrakte Laien, wo alles möglich ist, weil die Sprache sich zu allem hergibt. Endlich, ein Irrtum ist deswegen ausgeschlossen, weil es sich um ein unmittelbares Erleben handelt, das jedem Unvoreingenommenen nichts weiter gibt als die Tautologie der Sprachgleichung Ich bin Ich. Zu einem Irrtum, das heißt zum Ich-Wahn, wird diese Tatsache erst dann, wenn man diese Sprachgleichung, das Selbstbewusstsein im Sinne eines Ich-Selbst deutet. Also fragen wir wieder, was kann das sein, dass wir unmittelbar als Ich begreifen bzw. zu begreifen meinen? Wir erwidern, auch der Ich-Begriff, das Selbstbewusstsein, dieses merkwürdige Ding, das alles zeigt und alles verbirgt in einem, ist deutbar nur von der buddhistischen Anatta-Lehre aus. Und diese Deutung ist die letzte Bekräftigung dafür, dass es in Wirklichkeit keine Tatsachen gibt, die der Lehre widersprechen. Das Ich-Bewusstsein, das auf die Frage nach seinem Wesen immer nur wieder antwortet, ich bin ich, wird in dieser neuen Einsicht zu einem Vorgang gleichwertig dem, was die Physik eine Interferenz nennt. Wie ein in sich selber rückläufiger Lichtstrahl mit sich selber Interferenzen, Lichtausfälle bildet, so bildet der im Reflektieren in sich selber rückläufig gewordene Gedankenstrahl mit sich selber Interferenzen, Gedankenausfälle. Und wie die optische Interferenz das Paradoxon an sich ist, indem sie Licht als Dunkelheit gibt, so ist die gedankliche Interferenz das Paradoxon an sich, indem sie Licht als Dunkelheit gibt. Denn was ist selbstverständlicher und dabei unbegreifbarer als das Ich-Bewusstsein, das mit seinem Ich bin Ich immer nur wieder sich selber begreift, ohne auch nur das Mindeste darüber zu sagen, was es begreift. Und tatsächlich begreift es nichts weiter, als was die optische Interferenz auch begreift. Das Nicht-Ich seiner selbst, das möglich ist nur da, wo es sich um einen reinen, kernlosen Werdevorgang handelt. So ist das Ich-Bewusstsein das große Rätsel, das die Natur, die Böse uns hinhält. Das Rätsel, das immer wieder verneint, dadurch, dass es immer wieder bejaht und an dem wir alle zum Narren werden, wenn nicht der Lehrer kommt und uns zeigt, so ist es. Im Dienste dieses Lehrers zeigen auch wir, mögen viele, die dieses Lesen sich belehren lassen. Denn er kann der Menschengeist ja doch nicht ruhen, ehe er nicht zur Wirklichkeit, das heißt zu sich selber durchgedrungen ist. Ist er aber durchgedrungen, so wird er nach den Theorien der Welt, die alle auf dem Begriff aufgebaut sind, nicht mehr fragen. Er erlebt sich seine Wirklichkeit selber und auf die Philosophien und Religionen mit ihrer unerschöpflichen Fülle von Geist und Gelehrsamkeit blickt er als das, was sie in Wahrheit sind. Kinder eines Nichtswissens, die ein hoffnungsloses Dasein immer wieder mit dem Schimmer neuer Hoffnungen verklären. Gut gemeint, aber wertlos für den Wahrheitssucher. Ja, ich finde es eigentlich ganz interessant, weil genau diese Antwort, na, ich bin ich, die habe ich ehrlicherweise auch schon bekommen. Ich hatte mich mit einem unterhalten, der an eine Seele glaubt und der das fast erschütterlich fand, als ich das in Frage gestellt habe, weil damit natürlich sein ganzes Weltbild ins Wanken geraten ist. Und nur so eine einfache Rückfrage, was er denn als ich bezeichnet, habe ich immer nur die Antwort bekommen, ja, ich bin ich. Also es ist immer so ein Zirkelschluss, der keiner Untersuchung wirklich standhält. Aber so leicht ist es natürlich auch nicht zu erkennen, wie wir hier auch im letzten Abschnitt gehört haben oder im vorletzten Abschnitt. Wir als Nicht-Sammasambuddhas brauchen den Lehrer dazu, der uns das mittlere Vorgehen zeigt. Und den Lehrer haben wir, den besten, den wir uns vorstellen können, nämlich den Buddha. Und der hat das eben in den vier edlen Wahrheiten dargelegt. Und so sind wir dann auch mal wieder in diesem Trimester. Der Dieter hat das ja schon, der Bernd auch schon, beim Dhammacakkappavattana Sutta angelangt, was wir auch jetzt nochmal in Auszügen lesen wollen. Und zwar heißt es da: Und was ist dieses mittlere Vorgehen? Es ist der edle, achtfältige Pfad, nämlich rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Einigung. Das ist, ihr Mönche, das mittlere Vorgehen, zu dem der Vollendete erwacht ist, das sehend und wissend macht, das zur Beruhigung, zum Überblick, zur Erwachung, zum Nirvana führt. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von Dukkha. Geburt ist Dukkha, Alter ist Dukkha, Krankheit ist Dukkha, Sterben ist Dukkha, Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn und Verzweiflung sind Dukkha. Vereint sein mit Unlieben ist Dukkha, getrennt sein von Lieben ist Dukkha, was man verlangt, nicht erlangen ist Dukkha. Kurz gesagt, die fünf Faktoren des Ergreifens sind Dukkha. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Entwicklung von Dukkha. Es ist dieser Durst, der Wiederdasein sähende, genügensreiz verbundene, dort und dort sich ergötzende, nämlich der sinnliche Durst, der Daseinsdurst, der Nichtseinsdurst. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Auflösung von Dukkha. Es ist eben dieses Durstes restloser Entreizung und Auflösung. Von ihm zurücktreten, ihn loslassen, sich von ihm lösen, nicht mehr an ihm haften. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Auflösung von Dukkha. Von der zum Auflösen von Dukkha führenden Vorgehen. Es ist eben dieser edle, achtfältige Pfad, nämlich rechte Erkenntnis bis rechte Einigung. Das ist die edle Wahrheit von Dukkha. Dabei ging mir, ihr Mönche, bei nie zuvor gehörten Dingen das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Diese edle Wahrheit von Dukkha ist nun zu durchschauen und habe ich durchschaut. Dabei ging mir ihr Mönche bei nie zuvor gehörten Dingen das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Dies ist die edle Wahrheit von der Entwicklung von Dukkha. Dabei ging mir ihr Mönche bei nie zuvor gehörten Dingen das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Diese edle Wahrheit von der Entwicklung von Dukkha ist nun zu überwinden und habe ich überwunden. Dabei ging mir ihr Mönche bei nie zuvor gehörten Dingen das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Dies ist die edle Wahrheit von der Auflösung von Dukkha. Dabei ging mir ihr Mönche das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Diese edle Wahrheit von der Auflösung von Dukkha ist nun zu verwirklichen und habe ich verwirklicht. Dabei ging mir ihr Mönche bei nie zuvor gehörten Dingen das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Dies ist die edle Wahrheit von dem zur Auflösung von Dukkha führenden Vorgehen. Dabei ging mir ihr Mönche das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Diese edle Wahrheit von dem zur Auflösung von Dukkha führenden Vorgehen ist nun entfaltet und habe ich entfaltet. Dabei ging mir ihr Mönche das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf und das Licht auf. Und solange ich, ihr Mönche, bei diesen vier edlen Wahrheiten nicht der Wirklichkeit gemäß die dreifache Wissensklarheit in 12 Begriffen wohlgeläutert gewonnen hatte, war ich mir auch nicht klar darüber, ihr Mönche, mich in der Welt mit ihren Göttern, ihren Marus und Brahmas, mit ihrer Schar von Asketen und Brahmanen, mit ihren Göttern und Menschen und der unvergleichlichen, vollkommenen Erwachung auferwacht war. Sobald ich aber, ihr Mönche, bei diesen vier edlen Wahrheiten der Wirklichkeit gemäß die dreifache Wissensklarheit in 12 Begriffen wohl geläutert gewonnen hatte, da war ich mir auch klar darüber, dass ich in der Welt mit ihren Marus und Brahmas, mit ihrer Schar von Asketen und Brahmanen, mit ihren Göttern und Menschen in der unvergleichlichen, vollkommenen Erwachung auferwacht war. Und mir ging die Wissensklarheit auf. Unerschütterlich ist meine Gemütserlösung. Dies ist die letzte Geburt und nicht mehr gibt es Weitersein. Ja, zu der Lehrrede gibt es noch eine Anmerkung. Da wird vor allen Dingen erklärt, was mit dieser dreifachen Wissensklarheit in 12 Begriffen gemeint ist. Die lautet wie folgt: Die dreifache Wissensklarheit in 12 Begriffen, genauer gesagt die Phasen in 12 Modi. Und Bhikkhu Bodhi erläutert dazu in der englischen Übersetzung: Die drei Phasen sind das Wissen von jeder Wahrheit, zum Beispiel dieses die edle Wahrheit vom Leiden, das Wissen von der zu leistenden Aufgabe hinsichtlich dieser Wahrheit, zum Beispiel diese edle Wahrheit, Dukkha muss umfassend verstanden werden, und drittens das Wissen von der Verwirklichung jeder dieser Wahrheiten, zum Beispiel diese edle Wahrheit von Dukkha ist nun umfassend verstanden. Die 12 Modi erklärt, erhält man, indem die drei Phasen auf jede der vier Wahrheiten angewandt werden. Also, wie immer, reicht es nicht nur, das schon mal gehört zu haben, zum Beispiel die erste edle Wahrheit von Dukkha, sondern man muss eben auch, man muss wissen, was gemacht werden muss, und man muss es dann rückblickend verwirklicht haben. Erst dann hat eben dieses wirklichkeitsgemäße Erkennen auch stattgefunden. Na gut, jetzt könnte man natürlich den Einwand bringen, ist denn das überhaupt ja eine Wahrheit, diese vier edlen Wahrheiten? Das könnte ja auch nur wieder eine Meinung sein. Meinung vom Buddha. Also schon der erste Satz zum Beispiel, Geburt ist Dukkha. Für die meisten Menschen ist Geburt ja das größte Glück. Also wir freuen uns an Geburtstagen. Zur Geburt wird man mit Geschenken und Glückwunschkarten überhäuft. Aja Kima hatte mal so schön gesagt, ja, eigentlich müsste man zum Geburtstag eine Trauerkarte verschicken, anstatt eine Glückwunschkarte. Also, ist das denn auch wieder nur eine Meinung, dass mit zum Beispiel die edle Wahrheit von Dukkha? Also, wer richtet über das, was eigentlich wirklich oder wahr ist? Und da habe ich als nächstes einen Text von Nanavira rausgesucht, aus den Notizen zu Dhamma, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Also beziehungsweise das ist eigentlich ein Briefwechsel, also er bekommt eine Frage gestellt und antwortet dann darauf. Also, wenn alle Dinge als durch Dukkha gekennzeichnet abgeurteilt sind, wer spricht das Urteil und in Bezug auf welches Kriterium oder welche Norm? Ein Subjekt, eine unsterbliche Seele in Bezug auf ein objektives Sukha? Nein. Und dann seine Antwort. Aber jetzt sagen Sie, wenn alle Dinge durch Dukkha gekennzeichnet sind, das erfordert sorgfältige Unterscheidung. Einmal, das universale Dukkha, auf das Sie sich hier beziehen, ist offensichtlich nicht das Dukkha des Rheumatismus oder von Zahnschmerzen, das keineswegs universal ist. Es ist vielmehr das Sankara-Dukkha, das Unangenehme oder Leid in Verbindung mit Gestaltungen dieser Sutta-Passage. Drei Gefühle, Bhikkhu, sind von mir verkündet worden. Angenehmes Gefühl, schmerzhaftes Gefühl, weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl. Diese drei Gefühle sind von mir verkündet. Aber das, Bhikkhu, ist von mir verkündet. Was immer gefühlt wird, ist in Dukkha enthalten. Das aber, Bhikkhu, wurde von mir in Bezug auf die Unbeständigkeit von Gestaltungen gesagt. Aber was ist dieses Dukkha in Bezug auf Unbeständigkeit? Es ist die implizierte Betrachtung als angenehm beständig. Ewig wäre vielleicht besser dessen, was in Wirklichkeit unbeständig ist. Und Dinge werden implizit für angenehm beständig oder ewig gehalten, wenn sie auf die ein oder andere Art für ich oder mein gehalten werden. Da, wie Sie ganz richtig andeuten, Vorstellungen von Subjektivität mit Vorstellungen von Unsterblichkeit einhergehen. Und der Putuchana betrachtet alle Dinge auf diese Weise. Daher sind für den Putuchana alle Dinge Sankara-Dukkha. Wie sieht dann, und das scheint der springende Punkt bei Ihrem Argument zu sein, wie sieht dann der Putuchana oder wie weiß er oder beurteilt er, dass alle Dinge Dukkha sind, wenn es nicht irgendeinen Hintergrund oder ein Kriterium, eine Norm von Nicht-Dukkha, das heißt von Sukha gibt, vor dem sich alle Dinge als Dukkha abheben? Die Antwort ist ganz einfach. Er sieht oder weiß oder beurteilt nicht, dass alle Dinge Dukkha sind. Der Putuchana hat kein Kriterium und keine Norm, um so eine Beurteilung zu treffen. Also trifft er sie nicht. Das Erleben des Putuchana ist Sankara-Dukkha, von oben bis unten. Und die Folge davon ist, dass er keine Möglichkeit hat, Dukkha für sich selbst zu erkennen. Wie weit er auch immer im reflexiven Bemühen von sich selbst zurücktreten mag, er nimmt immer noch Dukkha mit sich. Der ganze Punkt bei der Sache ist, dass das Nichtwissen von Dukkha des Putuchana genau das Dukkha ist, von dem er nichts weiß. Und dieses Dukkha, das zugleich Nichtwissen von Dukkha ist, ist identisch mit der Sichtweise des Putuchana, wenn er fälschlicherweise das, was ein Selbst, Subjekt oder Ego zu scheint, für bare Münze nimmt, als Anicca Sukha Atta, also beständig, angenehm, mein Selbst. Und wie kommt dann das Wissen über Dukkha zustande? Wie ist es bei einem Buddha? Wie es bei einem Buddha ist, kann ich nicht sagen, obwohl es von den Suttas her den Anschein hat, als ob es sich um gewaltig intelligentes Lernen durch Versuch und Irrtum über einen langen Zeitraum hinweg handelt. Aber bei allen anderen kommt es zustande, indem sie als Putuchanas die Buddha-Lehre hören, die ihrer gesamten Denkweise widerspricht. Sie akzeptieren diese Lehre von Anicca, Dukkha, Anatta aus Vertrauen. Osata. Und diese wird, sobald sie akzeptiert ist, zum Kriterium oder zur Norm, auf die sie sich beziehen, wenn sie schließlich für sich selbst sehen, dass alle Dinge Dukkha sind für den Bodhicitta. Aber indem sie dies sehen, hören sie auf, Bodhicittas zu sein. Und in dem Maße, in dem sie aufhören, Bodhicittas zu sein, in dem Maß hört auch Sankhara Dukkha auf. Und in dem Maß haben sie auch in all ihrem Erleben ein eingebautes Kriterium oder eine Norm als Referenzpunkt zum weiteren Fortschritt. Der Seka, kein Bodhicitta mehr, aber noch nicht Arahat, hat eine Art doppelter Schau. Ein Teil nicht regenerierend, der andere regenerierend. Sobald man ein Sotapanna wird, ist man im Besitz von Wissen, das von keinem anderen abhängig ist. Es heißt auch, dass dieses Wissen nicht von Bodhicittas geteilt wird und für den Menschen, der es besitzt, besteht, außer um seinen Fortschritt zu beschleunigen, keine weitere Notwendigkeit, die Lehre zu hören. Im gewissen Sinne ist er zum Teil diese Lehre. Also weit davon entfernt, dass es ein Subjekt, eine unsterbliche Seele ist, das beurteilt, alle Dinge sind Dukkha. In Bezug auf ein objektives Sukha geschieht es erst mit dem Nachlassen der Vorstellungen von Subjektivität, dass ein objektives Sukha erscheint, in Bezug auf welches die Beurteilung, alle Dinge sind Dukkha, für den Weltling überhaupt erst möglich ist. Ja, mir hat dieser Text so ein bisschen auch geholfen zu, weiß nicht, ob es euch auch schon mal geht, der erzählte, weil jemand vielleicht gefragt hat oder interessiert ist. Und er erzählt ihm irgendwie von den vier edlen Wahrheiten. Und während das für euch selbst irgendwie eine total bahnbrechende Erkenntnis war oder wo man so staunend davor sitzt, wie man das liest, kann das jemand anders gar nicht aufnehmen und man kann irgendwie gar nicht verstehen, ja, wie kann man das nicht sehen? Aber wenn man sich dann irgendwie an sich vielleicht auch selber zurückerinnert durch die vielen Versuch-Irrtum, den man gemacht hat und wenn man kein Kriterium dafür hat, also wenn man nicht zum Beispiel in der Meditation geschult ist und sieht, dass zum Beispiel das Sukha, was durch die erste oder zweite Vertiefung entsteht, erst dadurch, dass man ein anderes Kriterium entwickelt, kann dann das andere, das Weltliche, auch als Dukkha abgeurteilt werden, weil man ja sonst gar keinen Bezugspunkt hat. Genau. Und dann als letzte Lehrrede noch, da wird sich damit beschäftigt, um das die richtige Einsicht in das Wesen der Dinge. Die Lehrrede heißt der Spross aus dem Hause Kachayana. Und der Kommentar zur Lehrrede ist hier, der Buddha-Jünger, der weiß, dass es keine Seele gibt, dass das, was man so nennt, nur Leiden, das heißt etwas Vergängliches ist, das entsteht und vergeht, nämlich nur das Aggregat der Wesensbestandteile. Er lässt sich eben nicht durch die Objekte fesseln, denn er hat die Einsicht in das Wesen der Dinge. Auch hier wieder ganz schön zu sehen, dass das eigentlich was, dass einem da nichts genommen wird, sondern dadurch, dass man loslässt, dass man das, was vergänglich ist oder sowieso vergänglich ist, loslässt, dann kann man sich auf dem Weg zur richtigen Einsicht machen und geht viel leichter dann später durchs Leben. Also die Lehrrede ist, durch Aufsuchen, Erfassen und dabei verbleiben ist ja Kachayana diese Welt zumeist gefesselt. Wenn nun jemand Kachayana, dieses Aufsuchen und Erfassen, das Wollen des Denkens, sein Eindringen und darin beharren nicht aufsucht, nicht erfasst, nicht dazu den Willen hat, in dem Gedanken, es ist in mir kein Ich. Und wenn er dann daran, dass Dukkha alles ist, was entsteht, und Dukkha alles ist, was vergeht, nicht zweifelt und kein Bedenken hat, und infolge seines ausschließlichen Vertrauens schon das Wissen hiervon besitzt. Insoweit, Kachayana, gibt es rechte Einsicht. Alles ist, das Kachayana ist das eine Ende. Alles ist nicht, das ist das andere Ende. Diesen beiden Enden vermeidend, verkündet in der Mitte der Tathagata seine Lehre. Aus dem Nichtwissen als Ursache entstehen die Gestaltungen, aus den Gestaltungen als Ursache entsteht das Bewusstsein und so weiter. Ich werde jetzt heute nicht bei Teacher Samuppada im Detail erklären, deswegen haben wir das hier rausgekürzt. Auf solche Art kommt der Ursprung der ganzen Masse des Leidens zustande. Aus dem restlosen Verschwinden aber und der Aufhebung des Nichtwissens folgt die Aufhebung der Gestaltungen. Aus der Aufhebung der Gestaltungen folgt Aufhebung des Bewusstseins. Auf solche Art kommt die Aufhebung der ganzen Masse von Dukkha zustande. Und dann als Abschlusssatz noch ein Zitat aus der Digha Nikaya, aus dem Atanatiya Sutta, wo es heißt, jene, die gestillt wurden in der Welt, besaßen die Einsicht, die der Wirklichkeit entspricht. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen, dass ihr weiter gestillt werdet, dass ihr weiter voranschreiten könnt in der Einsicht, die der Wirklichkeit entspricht und vielleicht heute durch die paar Sutten-Passagen ein bisschen Inspiration gefunden habt zur weiteren Reflexion und hoffe, dass ich ein bisschen zeigen konnte, dass ja vielleicht auch gerade diese Lehrreden, die sich so ein bisschen für unseren heutigen Geist anhören, als würde man durch so eine Geisterbahn gehen, wo alle möglichen Skelette und Leichenteile rumliegen, dass die aber einem nichts Negatives wollen, sondern einfach diesen Blick schärfen wollen für dem und einem es erleichtern wollen, loszulassen von dem, was eh vergänglich ist. Und in dem Sinne bedanke ich mich alle für euer Zuhören und freue mich, wenn noch jemand eine Frage hat oder irgendwas teilen möchte oder wie es ihm dabei gegangen ist heute. Aber wenn ihr nichts sagen wollt, ist natürlich auch okay. Dann einfach noch einen schönen Sonntag. Danke.